Heute zu Gast bei Behind the Sea Hellwig Falch. Hellwig ist Geschäftsführer bei Switelski Deutschland. Switelski ist ein österreichischer Konzern mit rund 12.000 Mitarbeitenden und 4 Milliarden Euro Umsatz. Es sind drei Geschäftsbereiche: Großprojekte und Infrastruktur, Bahnbau und Hochbau und Tiefbau. Das ist der Bereich von Hellwig. Rund 1.350 Mitarbeitende hat er dort und 550 Millionen Euro Umsatz. Heute gibt es also alles rund um die Baubranche. Er hat uns da natürlich tiefe Einblicke gegeben, was er dort alles verantwortet und was auch dort generell so los ist. Sein Werdegang ist auch sehr spannend. Er ist seit 25 Jahren bei Switelski, hat sich also wirklich durch die Karriereleiter dort hochgearbeitet, bis in die Geschäftsführung. Er hatte sogar einige Jahre zuvor, er hat das selber im Podcast als eine Art Lebenskrise genannt oder zumindest eben einen Punkt in seiner Karriere, wo er gesagt hat, jetzt muss es aber nochmal was Neues geben, jetzt muss es weitergeben. Und wie er daran gearbeitet hat, das hat er uns natürlich im Podcast verraten. Und er ist auch jemand, der sich Ziele sehr, sehr klar mit Zeithorizont steckt und diese auch zweimal im Jahr überarbeitet. Das fand ich sehr spannend. Da sind wir auch später im Podcast kurz drauf eingegangen. Und auch, wie man den nächsten Sprung macht von einem Geschäftsbereich eben und dann in eine größere geschäftsführende Rolle. Das alles gibt es gleich im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt gehen wir rein in die Episode mit Hellwig Falch. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, hallo Franz, servus.
Schön, dass ich euch besuchen darf hier. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Erzähl uns doch, was du heute machst, was deine Rolle ist und wo ich heute bin.
Ja, hallo, ich darf dich hier bei Switelski Deutschland begrüßen. Wir sind heute in Traunstein. Das ist die Zentrale von Switelski Deutschland und wir sind eines der 50 größten Bauunternehmen Deutschlands.
Ja, nicht schlecht. Da gehen wir gleich später natürlich noch ein bisschen tiefer rein, um zu verstehen, was ihr genau macht und wo vielleicht auch der Zuhörer, die Zuhörerin mit euch in Kontakt kommen könnte. Was machst du denn bei Switelski?
Ja, ich bin Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter für den Hoch- und Tiefbau in Deutschland.
Okay. Was bedeutet das genau? Also habt ihr da eine eigene Entity dafür und du bist dann sozusagen dort der Geschäftsführer oder CEO und wie ist das im Gesamtkontext einzuordnen bei Switelski?
Ja, im Gesamtkontext ist so, dass Switelski ein österreichischer Konzern ist. Wir haben Niederlassungen in 21 europäischen und auch außereuropäischen Ländern bis hin nach Australien. Und wir haben in Deutschland seit über 60 Jahren eine eigene Gesellschaft. Und in der Gesellschaft bin ich einer der Geschäftsführer, also wir sind fünf Geschäftsführer. Und wir haben noch einige Tochter- oder Schwesterunternehmen in Deutschland, wo ich auch in der Geschäftsführung bin.
Okay, verstanden. Ja, dann bevor wir uns anschauen, was das auch so eine Größenordnung ist, erzähl uns doch mal, was macht ihr und wie kommt man vielleicht auch mit euch in Kontakt, wenn man so durch den Alltag läuft?
Ich denke gerade in meinem Geschäftsbereich, wir kümmern uns ja um den Hochbau und den Tiefbau in Deutschland und sind hier schon sehr nahe an der Bevölkerung, wenn wir uns mit Infrastrukturprojekten zum Beispiel auch auseinandersetzen und die umsetzen. Und bei uns kann man die kleine Hofzufahrt bestellen, den Umbau des Wohnzimmers oder des Badezimmers bis hin zur der Straßenbrücke oder den Kreisverkehr oder die Bundesstraße oder die Autobahn benutzen. Also oft kommt jemand mit schlechten Erfahrungen auch mit uns in Berührung, weil man natürlich manchmal zusätzliche Wege in Kauf nehmen muss, weil viele Straßenbauprojekte natürlich auch mit Straßensperrungen zu tun haben und dann steht ganz vorne ein Schild, hier wird gebaut, dann steht irgendwo das Südhessen-Schild und dann ist natürlich manchmal mit ein bisschen einen Umweg verbunden. Aber dafür hat man dann auch wieder eine schöne, gute Straße.
Okay, verstanden. Was macht ihr mehr? Macht ihr mehr so diese großen Infrastrukturthemen oder dann doch tatsächlich die kleineren Themen?
Also in meinem Geschäftsbereich ist es so, dass wir wirklich von ganz kleinen Projekten, 5.000 Euro aufwärts, bis hin zu mehreren Millionen Projekte umsetzen, wo wir aber doch eher, sage ich mal, den klassischen deutschen Mittelstand abbilden.
Okay, verstanden. Das heißt, man kommt zumindest mit den geschaffenen, mit der geschaffenen Infrastruktur und mit den geschaffenen Bauten dann so mit euch in Verbindung. Wie funktioniert eigentlich genau das Geschäftsmodell dann im Hoch- und Tiefbau? Würdet ihr euch als Dienstleistungsfirma bezeichnen oder ist es eine, ja, wie kann man das einordnen?
Im Prinzip ist es ein klassisches Bauunternehmen, in gewisser Maße ist es schon ein Dienstleistungsbetrieb, weil für mich in meiner Person oder das, was ich versucht habe, meinen Mitarbeitern immer vorzuleben, ist, dass unser Kunde einerseits der Kunde ist, der bezahlt, aber auch da auf der anderen Seite natürlich auch der Verkehrsteilnehmer, also der Bürger, auch unser Kunde ist und wir in der Außenwirkung natürlich schon versuchen müssen, Termintreue zu zeigen, ein verlässlicher Partner zu sein und im besten Fall zum Beispiel einen Kreisverkehr einfach auch wesentlich schneller umzusetzen, als wie sich der Bauherr das wünscht. Ne?
Ja klar, verstanden. Und wie ist es so, also wenn ihr jetzt einen Auftrag kriegt, ihr sollt einen Kreisverkehr bauen, dann habt ihr selber Maschinen, leiht ihr die, gibt es dann, also wie ist das aufgebaut? Habt ihr Subunternehmer?
Ja, das ist ja bei uns eigentlich doch sehr spannend. Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Das heißt, wir können, also gerade was den Straßentiefbau betrifft, quasi 99% der Leistungen im eigenen Haus abbilden. Das geht von den Aufbrucharbeiten bis hin zu den Maschinen, die die Erdbewegungen machen. Wir haben eigene LKWs, also über 100 LKWs im Geschäftsbereich bis hin. Also das Einzige, was ich immer sage, was wir nicht machen können, ist die weiße Markierung, die am Ende des Tages drauf ist, ja, okay, auf der Straße und die Leitplanken vielleicht, aber sonst kommt in vielen Bereichen alles aus der eigenen Hand. Ja.
Okay, sehr interessant. Wie groß ist denn dein Bereich? Und du kannst gerne trennen, Sizelski-Konzern und dein Bereich, aber wie viele Leute ungefähr, was kannst du da alles öffentlich sagen?
Ja, wir sind unsere Mutter ist eine AG, Sizelski AG, das heißt, diese Zahlen sind ohnehin alle öffentlich. Also wir haben ungefähr 12.000 Mitarbeiter, werden irgendwo so im Konzern ungefähr 4 Milliarden Umsatz zusammen, also erreichen in diesem Jahr. In Deutschland sind wir in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Da gibt es den Geschäftsbereich Großprojekte und Infrastruktur. Und dann gibt es einen Geschäftsbereich, der sich nur mit dem Bahnbau in Deutschland beschäftigt. Das ist ein sehr spannendes Thema, vor allem derzeit, weil man einfach merkt, dass hier sehr viel investiert wird in die Bahn. Das haben wir sehr gut aufgestellt. Und in meinem Geschäftsbereich beschäftigen wir uns eben um den Hochbau und den Tiefbau in Deutschland. Und wir haben ungefähr 1.350 Mitarbeiter in meinem Geschäftsbereich, in Deutschland ungefähr 1.800. Und ja, machen in Deutschland ungefähr so einen Umsatz von 550 Millionen.
Okay, verstanden. Ja, super interessant. Ja, du hast Bahnbau schon angesprochen, das stimmt natürlich. Die Gleise müssen ja auch gebaut werden, die Infrastruktur muss auch gebaut werden. Da habe ich tatsächlich auch Anknüpfungspunkte mal früher gehabt, aber da müsst ihr sozusagen dann euch auch immer die Maschinen dann dafür kaufen, leihen oder wie sieht denn so bei euch da das Modell aus?
Also es sind tatsächlich unsere eigenen Maschinen. Wir haben einen eigenen großen Maschinenhub in Wien, Fischer Mend, wo diese ganzen Bahnbaumaschinen gewartet werden, aber auch weiterentwickelt werden und dann von dort aus nach ganz Europa mit teilweise eigenen Zügen verbracht werden, ja, auf die Baustellen.
Okay, das heißt, also ihr braucht einmal die Leute natürlich, die das Projekt dann immer machen, das heißt Mitarbeiter, höchstes Gut und dann wahrscheinlich noch Maschinen.
Und Ressourcen zum Teil, ja.
Okay, genau. Verstanden. Ja, super interessant. Ich kann mir vorstellen, ihr habt bestimmt viel zu tun. Infrastruktur in Deutschland ist ja immer wieder verbesserungsbedürftig, steht ja auch immer wieder in der Kritik, aber ja, also ich glaube, Kopf in den Sand stecken macht da jetzt auch keinen Sinn, rummeckern macht auch keinen Sinn. Man muss es einfach angehen, oder?
Richtig, ja. Also im Moment ist es natürlich so, dass das Geld überall knapp ist, vor allem in den Kommunen ist das Geld knapp und gerade bei den großen Infrastrukturprojekten, die letztendlich in der in der politischen Landschaft wirksam nach außen getragen werden können. Da sieht man derzeit, dass schon Geld ankommt, aber bei den Ländern und bei den Kommunen dauert es noch ein bisschen.
Ja. Okay. Sind dann auch die Länder und Kommunen hauptsächlich eure Kunden oder ist das die größte Kunde?
Ja, ist zum Großteil. Also wir zum Glück sind wir in dem Geschäftsbereich extrem breit aufgestellt. Also sei es von der Kundenseite oder auch auf der Angebotsseite. Wir haben so eine Drittelquotelung ungefähr, was quasi Kommunen, privater Anteil und der Rest der großen öffentlichen Hand, sprich Bund und Länder.
Okay, verstanden. Ja, du, dann schauen wir uns mal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. Also, wie wird man denn Geschäftsführer bei Sitelsky?
Deutschland.
Deutschland, genau.
Ja. Ja, wie habe ich das geschafft? Ich bin 1975 in Salzburg geboren. Und ja, war da ganz normal auf Gymnasium in Salzburg. Und in Österreich gibt es ein Modell der Höheren Technischen Bundeslehranstalt. Das ist so eine Art Ingenieursschule, die das Abitur mit verbindet. Da ist man relativ früh schon fertig, also wie mit dem deutschen Abitur.
Und hatte schon
schon eine Fachausbildung schon dazu, ja. Und ich habe als Kind immer sehr gerne an so elektrischen Geräten oder elektronischen Geräten herumgeschraubt und wollte eigentlich Nachrichtentechniker werden. Das habe ich aber irgendwie von den, da waren meine Leistungen nicht ausreichend.
Okay.
Und dann hat mein unechter Onkel sozusagen, also ein sehr guter Freund von meinen Eltern, der zufällig den gleichen Vornamen trägt wie ich, der einzige Mensch ist, den ich kenne, der Helwig heißt, ja. Der hat mir einmal, der ist Architekt gewesen und der hat gesagt, ja, da machst du einfach Bau. Bau geht immer, braucht man immer, da ist ein sicheres Geschäft. Und dann, waren meine Leistungen, schulischen Leistungen völlig ausreichend für den Bau. Also da war ich scheinbar ausreichend qualifiziert und dann habe ich halt die HTL eben in Salzburg gemacht. Und dann war ich beim Bundesheer in Österreich und irgendwie hat sich bei mir das schon so ausgeprägt, dass ich festgestellt habe, so ganz gerne lässt sich der Helwig nichts befehlen oder anschaffen. Ne? Also der muss irgendwie seinen eigenen Weg finden und sie versuchen da einfach Verantwortung zu übernehmen, damit du nicht am Ende des Tages die ganze Zeit herumgeschickt wirst. Ja, und dann habe ich mich damals bei Switelski beworben, weil ich ja schon während der Schulzeit bei Switelski gearbeitet habe. Die hatten aber keinen Job für mich und dann bin ich halt zu einem anderen großen österreichischen Baukonzern auch schon nach Deutschland gegangen. Und nach einigen Jahren haben sie dann die Wege trotzdem wieder getroffen. Ich bin dann seit 2000 wieder zu Switelski gekommen. Ja, war dann zuerst Bauleiter in Rosenheim und hat da eine Niederlassung aufgebaut und habe dann 2008 hier in Traunstein die Niederlassungsleitung quasi übernommen. Habe dann festgestellt, dass meine reine technische Ausbildung für Führungskraft einfach auch zu wenig ist. Ich habe mich schon sehr viel in meinem Leben immer damit beschäftigt, wie man Mitarbeiter führt und wie man mit Menschen umgeht. Und auch sehr viel an mir selbst gearbeitet. Habe dann noch ein Studium Wirtschaftsingenieurwesen berufsbegleitend gemacht und dann noch meinen Master draufgesetzt, berufsbegleitend. Ja.
Also bist du schon, also quasi seit Anfang an eigentlich bei Switelsky, oder?
Mit der kurzen tatsächlich, also 3 Jahre davor war ich quasi Bauleiter in einer, bei der Alpine, die ist ein österreichischer Baukonzern, der schon in Konkurs ist. Und da war es auch so, dass ich am ersten Tag eigentlich hätte einen Kollegen haben sollen, der mich einlernt, der war leider krank, also am ersten Tag Handy gekriegt, Autoschlüssel und dann hat es geheißen, hier diese Richtung, rufst du den Pulli an und der erklärt dir, wie es läuft.
Okay.
Also habe nicht recht viel Einlernzeit und Onboarding war relativ kurz. Ja, das hat man damals noch nicht so groß geschrieben wie heutzutage.
Okay. Was hattest du damals während der Schulzeit schon bei Switelsky gemacht? So
Studenten? Feral-Jobs, ja genau. Stimmt. Okay. Ein Job, ja. Okay. Da hat sich angeboten, war halt mitten in Salzburg. War schon ein namhafter Betrieb in Österreich.
Okay. Aber du bist dann ja quasi in die Baubranche nicht gekommen, weil du jetzt gedacht hast, okay, das ist jetzt mein Ding, sondern du wurdest da eher so
Ja, irgendwie schon, ja.
Okay.
Also
Und dann aber hat es dir dann von Anfang an gleich gefallen oder hast du dich da erst reinfinden müssen?
Nee, ich habe mich tatsächlich von Anfang an sehr stark begeistert, ja.
Okay.
Muss man echt sagen, ja.
Ja. Es ist interessant, wie manchmal dann Karrieren gar nicht dadurch entstehen, dass man das macht, was man
Ja,
will, oder?
genau. Das ist wirklich spannend, ja.
Ja. Okay, also dann sozusagen Bau durch und durch. Was hast du denn, du hast erwähnt, du hast dich immer mit Personalführung schon beschäftigt. Was hast du da so gemacht für Sachen? Also einfach Privatbücher gelesen oder wie war das?
Im Hause Swidelsky gibt es seit, ich würde schon sagen, seit fast 15 Jahren auch immer Softskill-Themen bei den Weiterbildungen in den ruhigeren, kälteren Wintermonaten, die von unserer Akademie angeboten werden. Und da habe ich jedes Jahr versucht, mindestens eher zwei Seminare mitzunehmen, wo es halt um Leadership, um NLP, um geschickt verhandeln, um alle diese Dinge geht. Und da ist immer ein Teil Selbstreflexion dabei. Ne? Und das, glaube ich, schon sehr wichtig, neben den reinen fachlichen Themen, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ne?
Und wie war das dann? Also, ab wann war dir vielleicht auch bewusst oder hast du dir das erste Mal gedacht, okay, ich könnte ja theoretisch auch Geschäftsführer werden hier?
Vielleicht so seit 6 oder 7 Jahren ungefähr. Also
Okay.
tatsächlich mit 40 mal so eine kleine Lebenskrise gehabt, weil ich gedacht habe, es muss sich noch mal richtig was bewegen in meinem Leben.
Ah,
Ne? Da war ich
okay.
mit dem Studium fertig. Ich habe gefühlt die Niederlassung im Griff gehabt. Und ja, dann war ich mit meinem ehemaligen Geschäftsführer schon die ersten Gespräche geführt und der mir dann schon irgendwie einen Weg aufgezeigt hat, dass er hier einen Weg geben wird bei Swidelsky. Und das ist natürlich schon immer gut. Also
Okay.
musst immer zur richtigen Zeit wahrscheinlich auch immer die richtigen Menschen an der Seite haben,
Ja, das ist ein guter
die
Tipp,
schon
ja.
auch sehen. Ja.
Ja, aber du bist dann aktiv hingegangen, hast gesagt, okay, jetzt aus der Lebenskrise hast du es genannt, ist ja, weiß ich nicht, war wahrscheinlich dann halt so ein Thema, wo man gesagt, man will jetzt das nächste haben, oder?
Ja, klar, da muss man
Ja.
einfach, also ganz, ganz offen und hart bin ich nicht damit umgegangen, weil ich einfach ein Mensch bin, der nicht ganz hart fordert, aber einfach halt in meinem Gespräch kommuniziert, dass man
Ja.
einfach sie einfach weiter bewegen möchte und einfach schauen möchte, wo es dann dahin geht. Ne?
Okay.
Und es ist dann, war dann auch schon 2020 geplant, dass ich quasi dann den Bereich Bayern übernehme. Da war dann der Corona ein bisschen im Weg, weil da haben wir relativ viel im Corona-Management zu tun gehabt. Das habe ich halt auch schon übergreifend gemacht. Und habe dann quasi 2022 den ganzen Tiefbaubereich in Bayern übernommen. Ja.
Okay.
Ja.
Also wie hat es dann dazu geführt, dass du gesagt hast, oder ich will jetzt nicht, dass du da die Lebenskrise offenlegst, aber
Naja.
was war denn so der Gedankengang, weil offensichtlich hat ja dann diese Gedanken, die vielleicht erst nicht so gut waren, dazu geführt, dass du ja dann diesen Geschäftsführerweg eingeschlagen bist, oder?
Naja, manchmal hat man doch so im Leben, dass man sich irgendwas vorstellt und träumt und dann und ich bin ein Mensch, der sich immer Ziele auch mit einem zeitlichen Faktor oder mit einem zeitlichen Ende irgendwie setzt, damit du nicht ewig an Sachen hinträumst. Also es gilt ja bei Projekten so, da musst du irgendwann also auch einen Ausstieg schaffen. Nein, das ist relativ einfach zu sagen, wenn ich das bis diesem Zeitpunkt nicht 70% dessen erreicht habe oder 90%, je nachdem, was ich mir halt vorgenehme, dann lege ich das Projekt auf Eis, weil
Okay.
dann macht es einfach keinen Sinn.
Ja.
Und das habe ich mir da halt auch so vorgestellt, dass ich halt gesagt habe, bis 40 muss das und das erreicht sein. Ne? Habe da sicherlich sehr hart daran gearbeitet, ja, aber dann habe ich halt mit 40 überlegen müssen, was machen wir jetzt, ne?
Genau, dass
Weil
du es
ich,
dann noch erreichst. Also du warst dann quasi in dem Moment noch nicht
ja,
dort,
das
wo du
ist
dir
halt
das
so der
vorgenommen hast,
Entscheidungsweg,
so
dass du
genau.
natürlich schon immer überlegen musst, bist du dein Leben lang immer Angestellter oder willst du vielleicht einmal was Eigenes machen? Das muss man irgendwann mal entscheiden im Leben, ne?
Ja, total. Also bist du schon auch jemand, der sagt, Ziele setzen, auch konkrete Zeitlinie dahinter, macht definitiv Sinn. Weil es gibt zum Beispiel so eine Debatte, die wir auch hier im Podcast immer mal wieder führen, sind eigentlich die Ziele relevant oder ist eigentlich der Input, den man reinsteckt, um die Ziele zu erreichen, relevant? Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel an den Olympischen Spielen fahren ja eigentlich alle hin, um Olympiasieger zu werden. Das heißt, das Ziel macht ja schon mal nicht den Unterschied, sondern irgendjemand hat es irgendwie besser geschafft, sozusagen auf dieses Ziel hinzuarbeiten, durch dann den Prozess des Training, Lebensstil und so weiter. Und die eine Person schafft es dann sozusagen. Würdest du sagen, dass es trotzdem sinnvoll ist, sich Ziele zu stecken?
Ja, sehe ich schon. Also bei Olympia ist ja irgendwie ein interessanter Vergleich, aber ja, deswegen, weil ich die Geschichte auch manchmal benutze, gerade beim Training, beim sportlichen Training von Kindern. Ja. Also die sehr viele wollen, haben ein großes sportliches Ziel, Olympiasieger zu werden. Ne.
Ja, genau, in der
Es gibt aber
Bundesliga
halt
irgend
nur
so.
ganz, ganz wenige, die in der Bundesliga erfolgreich sind. Ne. Aber es
Ja.
gibt sehr viele Handwerker. Und da brauche ich nur in einer Region gut sein, dann bin ich schon auch schon sehr erfolgreich.
Das
Ne?
stimmt, ja.
Also
Muss das
der
Spielfeld
Sport,
auswählen, gell?
genau, also beim Sport ist es halt schon ein ganz, 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 ganz hartes Ziel. Ja. Also ich bin schon ein Freund davon, der sich einzelne Ziele über so Roadmaps quasi immer zeitlich absichert, ja, und dass ich immer für gewisse Ziele einfach einen Step geben muss. Hat man den erreicht? Macht Sinn, hier weiterzumachen oder macht Sinn, das nochmal zu evaluieren oder halt das Ziel nochmal zu verändern? Ne?
Okay. Ich schreibe ja hier immer mit in meinem Podcast. Hier sind meine Ziele 26, lustigerweise.
Mhm.
Deswegen, machst du das auch? Also machst du einmal im Jahr Ziele oder wie setzt du dir Ziele? Wie gehst du da vor?
Ja, tatsächlich mache ich das zweimal im Jahr,
Okay.
dass ich das ein bisschen evaluiere, wo ich da in der richtigen Richtung unterwegs bin.
Und wie gehst du
Ja.
davor? Hast du Kategorien oder wie schreibst du es auf, so wie ich hier mit meinem komischen Blatt? Oder?
Ja, ich habe das seit einigen Jahren so ein Kanban-Board,
Ah ja.
mit dem ich das tatsächlich relativ digital abwickle. Also so ein Büchlein wie du da hast, habe ich
So aus
tatsächlich
dem
seit.
Mittelalter.
Ja, ist ja nicht schlecht, aber ich würde nichts mehr finden.
Ja, das
Ne?
stimmt,
Also ich
ja.
bin sehr froh, dass ich.
Ja, du siehst hier bei mir, hier ist 2026, 25 habe ich auch schon rausgerissen.
Ja, und wie viel hast
Vergleiche
du
ich immer.
abgehackt von den
Also,
Zielen?
ja, in 2025 habe ich 13 von 14
Ja,
geschafft,
super.
tatsächlich. Aber
Ja,
ich habe auch
Chapeau,
über die
gell?
letzten Jahre gelernt, wie man sich dann die Ziele auch steckt, dass es so
Sehr erreichbare Ziele sind,
knapp drunter ist, weil
ne?
in den ersten Jahren hatte ich dann eher so 18, 19 Ziele und es waren einfach viel zu viele.
Ja.
Und dann irgendwann wurden die weniger. Dann habe ich versucht, die auch miteinander zu kombinieren, dass ich, wenn ich auf das Ziel hinarbeite, auch ein bisschen das erreiche. Und jetzt geht's besser. Ja. Okay, ja cool, das finde ich ganz interessant. Gibt es denn sonst irgendwelche Praktiken, die du sagst, die sind für dich für den Erfolg wichtig?
Ja, kann ich nur gar nicht so ganz sagen. Also ich hab, bei mir hat sich halt in den letzten 4 bis 5 Jahren schon sehr viel verändert, weil ich davor, sag ich mal, leitest du halt einen Standort, hast 200 Mitarbeiter, bist quasi schon wie ein mittelständischer Betrieb. Ja, da machst
Absolut.
du irgendwie 30, 40 Millionen Euro Umsatz, hast Personalverantwortung, kennst jeden Mitarbeiter, hast jeden Mitarbeiter eingestellt, kennst fast jede Baustelle, ne? Und dann machst du zwar Karriereschritte, ne? Und dann verändert sich plötzlich alles, ja.
Weil du nicht mehr alles kennst und oder also weil es halt einfach
Genau, weil du nicht
okay.
mehr alles kennst. Du kennst natürlich auch nicht mehr jeden gewerblichen Mitarbeiter. Du musst viel mehr Entscheidungen in die Führungskräfte delegieren. Es ist viel mehr gute Kommunikation oder zielgerichtete Kommunikation mit den Führungskräften. Das ist schon herausfordernd, ja. Also da bin ich schon auch dabei, das noch einfach weiterzuentwickeln und besser zu strukturieren.
Ich merke das auch, also auch an der unterschiedlichen Gäste. Ne? Ich habe ja auch Leute, die haben 40, 50 Millionen, das sind halt kleine mittelständische Unternehmen. Dann habe ich auch Leute da, die sind irgendwo im zweistelligen Milliardenbereich dann im C-Level. Also dieser Sprung, ich glaube, der muss einem aber auch gefallen, oder? Dass man sagt, man hat dann nicht mehr, man kann eben nicht mal jede Baustelle besuchen oder jedes Projekt halt mal sehen, sondern man ist halt dann irgendwo in einer Funktion, wo man eher dann auf diese Person dann vertraut, die dann dort den Bereich macht und
Genau.
kann gar nicht so einen Durchgriff haben, oder?
Genau, da musst du mit Vertrauen führen, ja.
Ja. Und ist es dann was, wo man dann, hast du das dann für dich gemerkt, dass dir das auch direkt gefallen hat oder war das erst gewöhnungsbedürftig?
Ja, also ich hatte ja ein bisschen Zeit, das ein bisschen zu entwickeln und zu
Ja.
lernen. Das wächst genauso wie heute in der Ebene, die ich davor gehabt habe, als Niederlassungsleiter. Auch immer damit, dass du den Mitarbeitern hohe Eigenverantwortung gibst, Vertrauen gibst, Leitplanken aufbaust. Aber es ist jetzt halt ein bisschen anders, weil es strategischer ist. Du bist nicht mehr so nahe an der Front sozusagen, ne? Und steuerst nicht so viel mit, ja. Also es ist einfach strukturiert, es sind einfach Monatsmeetings, wo du halt Ziele durchsprichst, Ziele jeder einzelnen Standorte. Also ich betreue ungefähr 15 Standorte in Deutschland. Dann muss man das halt einfach wirklich abarbeiten, ne? Und wenn du gute Mitarbeiter hast und gute Führungskräfte hast, macht es schon auch richtig Spaß, wenn man einfach auch sieht, wie sich die Leute da weiterentwickeln und auch für ihren eigenen Bereich brennen, ne?
Verstehe ich, ja. Zum Thema Mitarbeiter kriege ich auch manchmal auf LinkedIn die Fragen oder die Bitte, dass ich die Leute da auch mal fragen soll, wie sie Mitarbeiter auswählen. Ja, also auf was achtest du denn zum Beispiel? Was sind denn so die ein, zwei Hauptkriterien, wenn du jemanden einstellst? Worauf achtest du da?
Also mir ist sehr wichtig, dass ich ein gutes Feeling habe in der zwischenmenschlichen Beziehung zu den Mitarbeitern, weil ich einfach der Meinung bin, dass die zu uns passen müssen. Das ist mir schon sehr wichtig. Und was mir neben den rein fachlichen Themen wichtig ist, ist einfach die emotionale Kompetenz.
Okay.
Das ist gerade in der höheren Führungsebene das Wichtigste.
Ja, ist schwierig festzustellen, gell? Also man müsste, das ist, wie findest, das findet man nur im Gespräch eigentlich raus, oder?
Ja, tatsächlich in einem Gespräch oder halt dann bei entsprechenden Führungskräften, die einen sehr großen Bereich haben, tatsächlich über Assessment Center.
Im Assessment Center, okay, alles klar. Ja, mega interessant. Wie sieht denn dein Tag aus? Wie sieht denn, bist du ein routinärer Mensch, nicht routinärer Mensch? Gibt es irgendwelche festen Anker, die über den Tag immer drin sind?
Ja, durchaus. Zwar, ich glaube nicht, dass ich ganz stark gut strukturiert bin, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich im Büro in Traunstein bin, dann mache ich das immer so, dass ich die Zeit in der Früh genieße, meine Tochter zum Bus quasi zu bringen. Das ist ja das erste Jahr in der Schule. Und danach versuche ich eigentlich, die nicht abgearbeiteten E-Mails des Vortages noch zu erledigen.
Ja.
Und dann versuche ich eigentlich, sage ich mal so, bis früheren Nachmittag eigentlich keine E-Mails anzuschauen,
Okay.
weil ich mich dann einfach um die Themen kümmere, die anstehen oder halt das eine oder andere Meeting abarbeite. Und dann, wenn ich längere Autofahrten habe, also in Baden-Württemberg oder halt auch in Sachsen oben, das sind ja doch von mir aus irgendwie so 5 Stunden Autofahrt, dann schaue ich, dass ich in der frühzeitig los bin, dann nutze ich 1, 2 Stunden Podcast zu hören und dann ist es tatsächlich so, dass ich mir auch während der Autofahrt schon quasi Meetings ausmache, damit ich diese Zeit dazu nutzen kann. Ne? Um dann letztendlich eigentlich, wenn ich dort ankomme beim Kunden oder auf dem Standort, dass ich dann eigentlich wieder den Kopf frei habe. Ja.
Okay. Bist du jemand, der Arbeit und Freizeit verschmelzen lässt, oder machst du eher klare Trennungen?
Ah, das funktioniert, glaube ich, nicht bei mir. Ne? Also ich muss das schon verschmelzen.
Okay.
Also außer ich habe ein paar Tage Urlaub, dann schaffe ich das schon, sonst bin ich eigentlich im Kopf sehr viel in der Arbeit. Ja,
Ja, aber auch positiv, also weil du das ja willst,
ja
ne? Also, manchen ist
für
es ja.
mich ist es positiv, ich liebe das so. Also ich bin auch für meine Mitarbeiter immer erreichbar, wenn es erforderlich ist. Also sie kennen Kanäle, wo sie mich erreichen können, wenn sie mich erreichen müssen. Und das kann auch am 8. Uhr Abend sein. Wenn es notwendig ist. Und ich glaube, dass wir das so gut kommuniziert haben, dass wir das untereinander wissen, dass auch wenn ich einmal nach 18 Uhr anrufen würde und der Kollege sitzt zu Hause mit der Familie beim Essen und es ist nur ein Anruf von mir, dann muss er auch nicht hingehen. Ne?
Okay.
Also.
Okay. Wie wichtig siehst du so das ganze Gleichgewicht aus einerseits Management, Top-Level-Management, dann aber auch Gesundheit und Umfeld und so weiter? Ist das was, wo du besonders drauf achtest oder das einfach natürlich mitmacht, sag ich mal?
Ja, also ich könnte sicherlich ein bisschen mehr Sport vertragen, ja,
Ja, gut.
wenn ich nur ein bisschen mehr Zeit hätte.
Aber achtest du drauf auch? Ist auch solche Themen, oder? Stark.
Ja, mittelmäßig stark. Also ich habe einen Sport, den man nur im Sommer ausüben oder fast nur im Sommer ausüben kann, weil es im Sommer ein bisschen leichter fällt.
Ja, welcher ist das?
Ich spiele Polo.
Ah, okay. Ja. Echt? Ja, das ist interessant. Das habe ich noch nie gehabt im Podcast. Interessant, ja.
Okay. Ja, genau. Also das ist halt einfach relativ ausgeprägt im Sommer. Im Winter ist es Gott sei Dank ein bisschen ruhiger. Und gibt es halt auch routinierte Zeiten letztendlich, weil wir halt da in der Mannschaft auch nur an gewissen Tagen spielen. Und auf der anderen Seite bist du ein bisschen auf Wetter abhängig. Das heißt, du musst dir das auch noch ein bisschen frei halten, dass wenn es dann in einer Woche mal 2-3 Tage schön ist, musst du die Zeit auch nutzen. Und darum kann man das im Sommer dann schon relativ gut verbinden. Sport, Familie und Arbeit. Und ja, im Winter ist dann vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägter, dass ich mich einfach mehr um die Arbeit kümmert.
Okay, verstanden. Ja, also sehr interessante Sachen, die du mit uns geteilt hast, finde ich bis hierher schon super spannend. Was würdest du denn machen, wenn man dir die Geschäftswelt verbieten würde? Also wenn du sozusagen nicht in der Wirtschaft tätig sein dürftest, dann gibt es auch keine Geschäftsführung, nix.
Weil da würde ich tatsächlich am liebsten Guide für Motorrad-Enduro-Touren sein.
Ah ja, okay. Also dann mit anderen Leuten sozusagen so Motorrad-Touren machen.
Ja.
Ah, okay, fährst du selber auch viel Motorrad?
Ja, habe ich, mit meinem ersten Sohn habe ich relativ viel, bin sehr viel Motocross gefahren und Enduro-Touren. Und das war so in der Zeit, wie ich in Amerika beim guten Freund war oder so, und ich habe den unterstützt bei den Enduro-Touren, weil das war schon immer coole Sache, Menschen da so zu begeistern, denen was zu zeigen und das da entsprechend, also und denen zu Abenteuer zu geben. Ne? Das war schon immer sehr inspirierend.
Interessant, ja. Ist aber auch eine gute Kombo, Polo und Motocross.
Ja, beides ein bisschen risikobehaftet, das stimmt. Ja. Ja. Wobei immer beim Motocross öfter schon was gebrochen habe als wie.
Ja, aber Polo ist auch gefährlich, oder? Wenn man so mit Pferden aufeinander zurennt.
Und dann, nee, eigentlich ist es nicht gefährlich, solange man das richtig macht und solange man sitzen bleibt, ja.
Ah, okay. Wie trainiert man da eigentlich? Ist man da immer auf dem Pferd oder hat man auch so andere Übungen und Trainingsmethoden?
Ja, das meiste Training findet schon am Pferd statt, ja. Allerdings halt die Fitness muss man außerhalb vom Pferd trainieren, ja.
Nicht auf dem Pferd, okay. Super interessant. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, jeder, der jetzt noch dabei ist, hatte auch eine gute Zeit und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Ja, alles klar. Vielen Dank.
Super. Ja, wie gesagt, wer jetzt noch zuhört, herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Wir freuen uns beide über Feedback. Das heißt, ihr findet unsere LinkedIn-Profile unten in den Shownotes. Könnt uns gerne auch dort eine Nachricht schicken oder eben hier auf Spotify, auf Apple Podcasts oder so in den Kommentaren einfach eine Nachricht hinterlassen. Natürlich auch gerne die Episode an jemanden schicken, wo ihr glaubt, der oder die könnte davon was haben. Entweder weil die Branche interessant ist oder auch einfach, weil der Werdegang spannend ist. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das Ganze ist nur möglich, weil ich natürlich auch noch einem anderen Job nachgehe. Da geht es um Interim-Management. Also wenn ihr gerade Themen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, zum Beispiel Systemeinführungen, M&A-Projekte oder Organisationsumbau oder tatsächlich klassisches Linienmanagement interimistisch, dann kommt gerne auf mich zu. Da freue ich mich auch über jeden Austausch und über jede Möglichkeit. Und bis zum nächsten Gespräch.